Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Geschwister, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 7, die Verse 20 bis 25. Dort lesen wir: Das neue Priestertum ist außerdem durch einen Eid eingeführt worden. Als die anderen zu Priestern eingesetzt wurden, hat Gott nicht geschworen. Jesus aber wurde mit einem Schwur zum Priester eingesetzt. Ihm gilt das Wort: Der Herr hat geschworen und er wird es nicht zurücknehmen. Du bist Priester auf ewig. Deshalb ist Jesus auch der Garant für einen besseren Bund. Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Von den anderen Priestern gab es viele, weil sie sterben mussten und der Tod sie hinderte, Priester zu bleiben. Jesus aber lebt in alle Ewigkeit und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Liebe Geschwister, wir setzen heute unsere Reihe zum Hebräerbrief fort. Und auch heute wird es da wieder um die hohe Priesterschaft Jesu gehen. Dieses Thema verfolgt uns ja schon seit einigen Wochen. Ja, schon mehrere Predigten haben wir uns mit diesem Gegenstand hier beschäftigt. Und wir tun dies deshalb, weil der Autor des Hebräerbriefes es tut. Ja, für ihn ist dieses Thema ganz offensichtlich äußerst relevant. Ja, dieses Thema hat für ihn allerhöchste Wichtigkeit. Erinnern wir uns einmal an Kapitel 5, ab Vers 11. Ja, da nannte er seine Hörer provozierend geistliche ABC-Schützen. Ja, er nannte sie stumpf, irgendwie, ja, in gewisser Art und Weise schwer von Begriff. Wir hatten gesehen, er meinte das im Letzten gar nicht so. Also er ging gar nicht davon aus, dass er da mit geistlichen Kindern zu tun hatte, also dass er da Leute vor sich hatte, die seinen Ausführungen nicht folgen konnten. Nein. Aber angesichts dessen, wie wichtig er dieses Thema der Hohepriesterschaft Jesu fand, ja, da wollte er ihre volle Aufmerksamkeit. Ja, sie sollten voll dabei sein. Ja, er wollte ihre geballte Konzentration. Ja, eben weil dieses Thema für ihn ein entscheidendes Thema ist. Und deshalb sprach er sie dort so barsch an. Also, die Hohepriesterschaft, dieses wichtige Thema, hat uns schon einige Predigten lang beschäftigt. Und da hatten wir schon einiges über diese Hohepriesterschaft erfahren. Ja, das fing an in Kapitel 5, Verse 1 bis 10. Da hatte der Autor erstmal festgestellt, Jesus Christus ist von Gott eingesetzter hoher Priester. Und er führte diesen Nachweis anhand eines Zitats aus Psalm 110. Psalm 110, ein messianischer Psalm. Ja, Psalm 110, Vers 4, da heißt es: Mit einem Schwur sagt der Herr es dir zu, du bist mein Priester für immer, nach Art Melchisedeks. Diese alttestamentliche Schriftstelle spricht davon, dass der Messias Priester ist. Und der Jesus Christus, der Messias ist, war für den Autor klar: Jesus Christus ist der von Gott eingesetzte hohe Priester. Auf ihn bezieht sich dieses Psalmwort. Also erstmal in Kapitel 5 diese Aussage. Dann in Kapitel 7, in den Versen 1 bis 10, da macht er seinen Hörern klar, was es mit diesem Melchisedek auf sich hat. Ja, und mit dessen Priesterordnung. Er präsentierte ihnen dort diese geheimnisvolle Priesterpersönlichkeit als eine Vorschattung Christi. Und als ein Prototyp eines Priesters, der nicht zum Stamm Levi gehörte. Und der trotzdem, obwohl er eben nicht zum Stamm Levi gehörte, sogar von Abraham anerkannt wurde, von dem großen Patriarchen. Und der Autor machte damit deutlich, die Priesterordnung von Melchisedek, die ist der levitischen Priesterordnung überlegen. Wo sogar der Patriarch Abraham, ja, der Vorfahr von Levi, diese Priesterordnung anerkannt hat. Dann Kapitel 7, Verse 11 bis 19, unmittelbar vor unserem Abschnitt, da sprach der Autor über das Verhältnis der Hohepriesterschaft des Sohnes zur Hohepriesterschaft der Leviten. Und da machte der Autor deutlich, das Hohepriestertum des Sohnes hat die levitische Priesterordnung abgelöst. Ja, hat sie ersetzt, ist an dessen Stelle getreten. Und gemeint waren hier, wir sahen das letzte Mal, nicht nur die Priestervorschriften, nein, gemeint war hier das gesamte Gesetz. Das gesamte sinaitische Gesetz. Priestertum und Gesetz, die waren aufs Engste miteinander verbunden. Und mit der Änderung des Priestertums fiel das ganze Gesetz. In Kapitel 7, Verse 18 bis 19, da sagte er, die frühere Bestimmung wird außer Kraft gesetzt, weil sie schwach und nutzlos war. Denn in keiner Hinsicht hat das Gesetz es geschafft, dass die Menschen vor Gott vollkommen und untadelig dastehen können. An die Stelle des vom Gesetz verordneten Priestertums tritt deshalb eines, das eine bessere Hoffnung begründet, das uns die Möglichkeit eröffnet, wirklich Gott nahen und vor ihm bestehen zu können. Also der Autor beschrieb die Schwächen der sinaitischen Ordnung in schonungsloser Offenheit. Ja, die sinaitische Ordnung, sagte er, war schwach und nutzlos. Er konnte keinen Menschen vor Gott vollkommen machen, keinen Menschen wirklichen Zugang zu Gott erwirken. Und deshalb wurde sie ersetzt. Sie hatte nur vorübergehende Wirksamkeit. Für die neue Ordnung in Jesus Christus nun gilt genau das Gegenteil. Diese Ordnung bringt eine bessere Hoffnung. Diese Ordnung bewirkt wirklich Vollkommenheit, wirklichen Zugang zu Gott dem Vater, wirkliche nie endende Gemeinschaft mit Gott. Und insoweit ist sie dieser alttestamentlichen, sinaitischen Ordnung bei weitem überlegen. Und heute Morgen erfahren wir nun, warum dies so ist. Ja, warum diese neue Priesterordnung der sinaitischen Ordnung überlegen ist. Und der Autor nennt in unserem Text hier zwei Argumente. Und die wollen wir uns jetzt in der kommenden halben Stunde anschauen. Warum die Priesterschaft oder die hohe Priesterschaft des Sohnes Gottes der levitischen weit überlegen ist, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir kommen gleich zum ersten Punkt. Die hohe Priesterschaft des Sohnes ist die endzeitliche und damit endgültige Ordnung. Ich lese uns noch einmal die Verse 20 bis 22. Da heißt es, das neue Priestertum ist außerdem durch einen Eid eingeführt worden. Als die anderen zum Priestern eingesetzt wurden, hat Gott nicht geschworen. Jesus aber wurde mit einem Schwur zum Priester eingesetzt. Ihm gilt das Wort, der Herr hat geschworen und er wird es nicht zurücknehmen, du bist Priester auf ewig. Deshalb ist Jesus auch der Garant für einen besseren Bund. Liebe Geschwister, der Autor weist hier auf einen Unterschied hin. Auf einen Unterschied zwischen der hohepriesterlichen Ordnung des Sohnes auf der einen Seite und der levitischen Priesterordnung auf der anderen Seite. Den Unterschied, den er hier anspricht, betrifft den Einsetzungsritus. Er sagt, das neue Priestertum ist durch einen Eid eingeführt worden und das aaronitische Priestertum demgegenüber nicht. Und ein Blick ins Alte Testament macht deutlich, ja, das, was der Autor hier sagt, das stimmt. Mose berichtet wohl über die Einsetzung Aarons zum hohen Priester. Da denken wir an die erste Lesung. Allerdings, dort hören wir nichts von einem Schwur Gottes. Wir hören nichts davon, dass Gott Aaron hier mit einem Eid in sein Amt einführt. Anders hingegen bei der Einsetzung Jesu zum hohen Priester. Dort hat Gott geschworen. Dort sprach er einen Eid. Ja, wir hatten diese Stelle ja schon mehrfach zitiert. Psalm 110, Vers 4, mit einem Schwur sagt der Herr es dir zu, du bist mein Priester für immer nach der Art Melchisedeks. Wenn der Autor hier vom Eid Gottes spricht, dann knüpft er an Vorhergesagtes an. Ja, im Hebräerbrief spricht er eben nicht zum ersten Mal vom Eid Gottes. Er hatte das schon an zwei Stellen innerhalb seiner Predigt getan. In Kapitel 3 und in Kapitel 6. Und in beiden Stellen nahm er auf Begebenheiten des Bundesvolkes Gottes Bezug. Ja, auf Stellen, Begebenheiten, in denen Gott einen Eid geleistet hatte. Zunächst in Kapitel 3, ab Vers 7. Ja, dort zitiert er eine Stelle aus Psalm 95. Psalm 95, Verse 8 bis 11. Da hieß es: Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen mich, Gott, auflehnten an jenem Tag der Prüfung in der Wüste. Sie haben mich herausgefordert, mich auf die Probe gestellt, nachdem sie 40 Jahre lang gesehen hatten, was ich tat. Diese Generation hat mich angewidert. Ich sagte, alles, was sie wollen, ist verkehrt. Nie haben sie meine Wege verstanden. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Also ein Eid Gottes, ein Schwur Gottes. Und dieses Zitat aus Psalm 95 nimmt auf das Schicksal der Wüstengeneration Bezug. Ja, insbesondere auf diesen Bericht aus 4. Mose 14. Was war da passiert? Nun, das Volk war nach dem Auszug aus Ägypten bis an die Grenze Kanaans gekommen. Ja, sie standen kurz vor dem Ziel. Und um das Land zu erkunden, schickte Mose dann 12 Männer aus, die durchstreiften das Land da 40 Tage lang. Und dann kamen sie wieder und erstatteten dem Volk Bericht. Aber was für einen. In ihrem Unglauben berichteten sie von uneinnehmbaren Städten, von unbezwingbaren Völkern. Sie sprachen von Riesen, ja von einem Land, das seine Bewohner verschlingt. Und dieser desaströse Bericht verfehlte nicht seine Wirkung. Da halfen auch alle Beschwichtigungen von Josua und Kaleb nichts. Das ganze Volk schrie vor Entsetzen auf. Es heißt, sie weinten die ganze Nacht und sie lehnten sich gegen Mose und Aaron, ja letztlich gegen Gott selbst auf. Und in 4. Mose 14, ab Vers 2 heißt es dann: Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf, sie murrten und sagten: Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Wären wir da gestorben oder unterwegs in der Wüste, warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten nach Ägypten zurück. Schon gaben einige die Parole aus: Wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Ja, sie vertrauten Gott nicht. Und als Josua und Kaleb dann für Gott Partei ergriffen, ja, da wollte das Volk sie sogar steinigen. Und das ließ der Herr da nicht zu. Er erschien in seiner Herrlichkeit und schützte so seine Boden. Und dann in Vers 28, da schwört er ihnen dann etwas zu. Er sagt: Ich, der Herr, schwöre euch, was ihr gesagt habt, lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. In der Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Und es geschah dann, wie Gott es angekündigt hatte. In 5. Mose 2, Vers 13, lesen wir: Überschreitet jetzt den Bach Seret, befahl der Herr, und wir taten es. Seit unserem Aufbruch aus Kadesh Barnea waren damals 38 Jahre vergangen. In dieser Zeit waren alle wehrfähigen Männer jener Generation gestorben, wie der Herr es als Strafe über sie verhängt hatte. Und der Herr hatte dafür gesorgt, dass keiner von ihnen am Leben blieb. David nun nimmt im Psalm 95 auf diese Begebenheit Bezug. Und er will seine Zeitgenossen warnen, ihnen deutlich machen, dass Gott wahrhaftig ist, dass man mit Gott eben nicht leichtfertig umgehen kann. Und der Hebräerbriefautor nutzt diese Stelle ganz ähnlich. Ja, er bringt dieses Zitat, um seine Zeitgenossen zu warnen. Denn die Hebräer. Und in Bezug auf diesen göttlichen Eid wird hier ganz deutlich: Gott steht zu seinem Eid. Wenn Gott sich mit einem Eid festgelegt hat, dann erfüllt er diesen Eid auch. Darauf ist unbedingt Verlass. Und dieselbe Aussage dann eben auch in Kapitel 6. Dort sprach der Autor über den Schwur Gottes gegenüber Abraham. Und dann nimmt der Autor in diesen Versen Bezug auf 1. Mose 22, auf die Opferung Isaaks durch Abraham. Da war es ja so, dass Gott Abraham anwies, seinen Sohn zu opfern. Abraham ging darauf ein, er fesselte seinen Sohn, ja, und er wollte ihn gerade schlachten, doch da griff der Herr ein und ließ es Abraham nicht zu. Und dann ab Vers 15 in 1. Mose 22, das ist Gott, der zu ihm spricht: Ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen: Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Und auch hier, es geschah so, wie Gott es mit seinem Eid angekündigt hatte. In der Gestalt der Gläubigen erhielt Abraham eine unzählbare Nachkommenschaft. Der Paulus spricht davon in Römer 4, Vers 11. Er sagt: So ist Abraham der Vater aller geworden, die Gott vertrauen, ohne beschnitten zu sein, und denen dieses Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet wird. Er ist aber genauso der Vater der Beschnittenen, sofern sie nicht nur wie Abraham beschnitten sind, sondern auch in dessen Spuren gehen und Gott so vertrauen wie unser Vater Abraham, als der noch nicht beschnitten war. Also, was deutlich werden soll: Der Autor hatte hier schon zweimal auf den göttlichen Eid Bezug genommen. Und an beiden Stellen wurde eins sehr, sehr deutlich: Gott hält seine Eide konsequent. Auf seine beeideten Zusagen ist unbedingt Verlass. Die ungehorsame Wüstengeneration in der Wüste ist gestorben, ganz wie angekündigt. Und Abraham erhielt eine unzählbare Nachkommenschaft, ganz wie angekündigt. Und nun hat Gott bei der Einsetzung des Sohnes zum Priester ebenfalls einen Eid geleistet, der ihm mit einem Eid dieses ewige Priestertum zugesagt. Verstärkt noch durch eine Zusicherung, da heißt es, der hat geschworen, und er wird es nicht zurücknehmen. Du bist Priester auf ewig. Es ist interessant, dass der Autor nur an dieser einen Stelle hier diese spezielle Wendung anführt. Ja, nur an dieser einen Stelle. Insgesamt hat er bereits 6-mal auf Psalm 110, Vers 4 Bezug genommen. In Kapitel 5, die Verse 6 und 10, in Kapitel 6, Vers 20 und in Kapitel 7, die Verse 11, 15 und 17. Aber nur hier an dieser Stelle gebraucht er eben diese Wendung: Er, also Gott, wird es nicht zurücknehmen. Ja, also Gott hatte bei der Einsetzung des Sohnes einen Eid geleistet und er hatte zugesagt, diesen Eid nicht zurückzunehmen. Und bei der Einsetzung der levitischen Priester fehlte dieser Eid. Nun ist die Frage, warum macht der Autor das hier? Warum oder worum geht es ihm hier? Ich denke, er will hier deutlich machen, dass die hohe Priesterschaft des Sohnes überlegen ist. Ja, dass seine hohe Priesterschaft von der levitischen hohe Priesterschaft völlig zu unterscheiden ist. Ja, eben weil Gott bei der Einsetzung des Sohnes einen Eid abgelegt hat. Der Autor will hier den besonderen Charakter dieser Hohepriesterschaft betonen, deren Außergewöhnlichkeit, deren Einzigartigkeit. Der Gott hat eben mit der Einsetzung seines Sohnes eine völlig neue, eine völlig andere Ordnung gesetzt. Ja, eine völlig andere Art des Zugangs von sündigen Menschen zum lebendigen Gott. Eben eine beständige, eine bleibende Ordnung. Auf der einen Seite die schwache, nutzlose Ordnung. Diese Ordnung, die nur vorübergehend war, das sinaitische Gesetz. Und auf der anderen Seite nun die endzeitliche, die bleibende, die endgültige Ordnung. Diese Ordnung, die sich nie wieder ändern wird. In Vers 22 drückt der Autor diesen Unterschied treffend aus. Er sagt: Deshalb ist Jesus auch der Garant für einen besseren Bund. Also Gott hat in Christus mit seinem Eid diesen endzeitlichen, ewigen Hohenpriester eingesetzt. Der Er ist der Hohepriester des neuen Bundes. Und hier ist an Jeremia 31 zu denken. Gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin. Von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. In der Person des Sohnes besteht dieser Bund. Er hat ihn durch sein Leiden und Sterben aufgerichtet und er garantiert ihn. Liebe Geschwister, die Hohepriesterschaft des Sohnes ist der Levitischen überlegen. Sie ist es deshalb, weil sie ganz anderer Art ist. Sie hat nichts Vorübergehendes an sich. Es handelt sich bei ihr um die endzeitliche, die bleibende, die endgültige Ordnung. Die Ordnung des neuen Bundes. Es ist Gottes letztes, definitives Wort. Was wird diese Aussage für die Hebräer bedeutet haben? Machen wir uns nochmal ihre Situation klar. Sie waren angefochten. Sie sahen sich Verfolgungen gegenüber. Und angesichts dieser Verfolgungen, die da drohten, ja, da dachten manche daran, das Bekenntnis zu Christus zu verlassen. Wieder zurückzugehen zum Judentum, das zur damaligen Zeit offensichtlich nicht verfolgt wurde. Und diejenigen, die das vorhatten, werden wahrscheinlich innegehalten haben. Sie bekamen hier diese Überlegenheit des Hohenpriesters Jesu vor Augen gestellt. Ja, sie mussten hier doch anerkennen und erkennen, dass Gott ihn eingesetzt hatte. Ja, und dass sein Dienst der levitischen Priesterordnung doch deutlich überlegen war. Also diejenigen, die jetzt auf dem Sprung waren, die mögen noch einmal nachgedacht haben. Und die anderen, die treu zur Gemeinde standen, die werden sicher ermutigt worden sein. Sie werden sich über die Sicherheit gefreut haben, die aus diesen Versen spricht. Über die Gewissheit, mit dem Vertrauen auf Jesus Christus richtig zu liegen. Ja, sicher nicht enttäuscht zu werden. Ja, nicht am Ende, vielleicht nach dem Ertragen von Verfolgung, mit leeren Händen dazustehen. Ja, dann nicht ein April-April zu hören. Und wir, nun auch wir können uns das hier sagen lassen, auch wir können das hier lernen. Auch wir können sicher sein, denn wenn wir Jesus Christus glauben, werden wir am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. Wir tun gut daran, unser Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, denn Gott hat ihn zum Hohenpriester eingesetzt. Er hat alles auf seine Person abgestellt. Und es hängt alles davon ab, wie man zu Jesus Christus steht. In ihm und nur in ihm bekommen wir Anteil am neuen Bund. Von daher tun wir gut daran, wenn wir an ihn glauben und ihm von ganzem Herzen vertrauen. Liebe Geschwister, einen ersten Grund für die Überlegenheit des Hohenpriestertums Jesu hatten wir schon vernommen. Diese Ordnung ist überlegen, weil sie die endzeitliche endgültige Ordnung ist. Aber das ist nicht alles, was der Autor hier über die Thematik sagt. In den Versen 23 bis 25, da nennt er noch ein weiteres Argument. Warum die Hohepriesterschaft des Sohnes Gottes der Levitischen weit überlegen ist, Punkt 2 heute Morgen. Die Hohepriesterschaft des Sohnes ist die vollkommene Errettung bewirkende Ordnung. Ich lese uns noch einmal die Verse 23 bis 25. Da heißt es, es gibt noch einen anderen oder einen weiteren Unterschied. Von den anderen Priestern gab es viele, weil sie sterben mussten und der Tod sie hinderte, Priester zu bleiben. Jesus aber lebt in aller Ewigkeit, Und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Liebe Geschwister, auch hier geht es noch um den Eid. In den Versen 20 bis 22, da ging es um den Eid an und für sich. Ja, da ging es um die Tatsache, dass Gott einen Eid geschworen hat. Ja, all das zeigte schon die Überlegenheit. Aber hier in diesen Versen nun geht es um den Inhalt des Eides. Es geht darum, was dem Sohn in diesem Eid zugesagt ist. Und wie sich diese Zusage oder das, was da zugesagt ist, auf seinen Dienst auswirkt. Und der Autor stellt dabei wieder die beiden Priesterordnungen einander gegenüber. Zunächst geht er in Vers 23 auf die levitische Ordnung an. In dieser Ordnung, so schreibt er, gab es viele Priester. Ja, dies war deshalb so, weil diese Priester sterben mussten und nicht in ihrem Amt bleiben konnten. Ja, das levitische System bot in gewisser Art und Weise auch ein dauerhaftes Priestertum. Ja, 2. Mose 40, da berichtet uns Mose von der Aufrichtung der Stiftshütte und dort werden dann Aaron und seine Söhne in den Priesterdienst eingesetzt. Und da heißt es dann in Vers 15, salbe auch sie, also die Söhne von Aaron, mit dem Öl, damit sie mir als Priester dienen können, damit überträgst du ihnen und ihren Nachkommen das Priestertum für alle Zukunft. Also auch die levitische Ordnung war prinzipiell auf Dauer angelegt, aber ihre Dauerhaftigkeit war nur durch diese Nachfolgeregelung gegeben. Ja, dieses Priestertum bestand eben nur durch diese Nachfolgeregelung fort. Und in der Konsequenz führte das natürlich zu vielen hohen Priestern. Ja, die neue Genfer Übersetzung, die drückt das da gut aus, denke ich. Da heißt es, nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der nennt eine Zahl, er sagt, 83 Priester, 83 hohe Priester hätte es gegeben, von Aaron bis zum Jahr 70 nach Christus. Ja, da wurde das Hohepriestertum beseitigt in dem Amt von den Römern. Entscheidend ist hier, bei dem, was der Autor sagt, dass diese Priester nicht im Amt bleiben konnten. Ja, der Tod hinderte sie daran, ihr Amt weiter auszuüben. Und damit war ihr Priestertum in gewisser Art und Weise vergänglich. Es war zeitlich begrenzt. Und das Hohepriestertum des Sohnes demgegenüber war ganz anders. Ja, in Vers 24 lesen wir davon. Da heißt es, Jesus aber lebt in alle Ewigkeit und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Ja, in seiner Amtsausübung gibt es keine Unterbrechung. Er braucht keine Nachfolger. Ja, er ist ewig, er lebt ewig und er stirbt nicht. Ja, sein Priestertum kann nicht erschüttert werden, ganz anders als das Priestertum der levitischen Ordnung. Und in Vers 25 dann zieht der Autor hieraus die Konsequenz. Er macht deutlich, was diese Unvergänglichkeit seines Dienstes bedeutet. Ja, was diese Unvergänglichkeit für die Menschen bedeutet, die sich durch ihn an Gott wenden. Antwort: Er kann sie vollständig und für immer retten. Ja, verstehen wir, dadurch, dass Jesus lebt, ist sein Dienst ewig, unvergänglich, unvergänglich. Er ist beständig am Wirken. Er setzt sich unentwegt für sein Volk ein. Und weil das so ist, kann er eben alle, die sich an ihn wenden, vollständig retten. Retten wovor? Nun vor dem Gericht Gottes, das die ungläubige Welt ereilen wird. Vor diesem Gericht kann der Sohn Gottes retten. Und wichtig ist, dass hier nicht nur eine bloße Möglichkeit angesprochen ist. Also nach dem Motto, er kann retten, aber er will vielleicht nicht. Nein, hier beschreibt diese Rettung oder diese Wendung seine Rettungskraft. Ja, und seine Rettungskompetenz. Er rettet tatsächlich. Und zwar rettet er die, die sich durch ihn zuversichtlich an Gott wenden, ja, die zu ihm beten, die nicht im eigenen Namen vor Gott treten, sondern die im Namen von Jesus Christus zu ihm kommen. Und er rettet sie dadurch, dass er sich beständig bei Gott für sie einsetzt. Wie dieser Dienst aussieht, können wir nicht genau sagen. Aber wir können da vielleicht an Lukas 22 denken, an Simon Petrus. Da sagt Christus zu Simon Petrus: Simon, Simon, passt gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Also, wie sich Jesus, der hohe Priester, für die Christen einsetzt, wissen wir nicht genau. Aber eins ist sicher: er bewahrt sie vor dem göttlichen Gericht. Er stellt sicher, dass sie trotz aller eigenen Sünde, die sich auch in ihrem Leben noch findet, nicht abfallen. Er sorgt dafür, dass sie im Glauben bleiben. Und damit ist sein Dienst ganz anders als derjenige der Leviten. Denken wir doch einmal an die deprimierende Geschichte Israels. Denken wir an das Buch der Richter. Denken wir an die Bücher der Könige. Ja, diese Ordnung konnte keine dauerhafte Gemeinschaft mit Gott bringen. Diese Ordnung brachte immer wieder nur Gericht. Aber ganz anders der Dienst des Hohepriesters Jesu. Dieser Dienst bringt wahre und beständige Gemeinschaft. Auch wenn wir vielleicht nichts davon merken, wenn wir vielleicht auf unsere eigenen Sünden schauen und wenn wir dann meinen, nun, bei uns ist es doch ganz genauso wie im alten Bund, dann müssen wir sagen, nein, liebe Geschwister, ganz und gar nicht. Hier ist ein fundamentaler Unterschied. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird im Himmel ankommen. Auch wenn er an sich selbst nichts Gutes zu sehen vermag. Denn bei Christus ist Rettung. So lasst uns, liebe Geschwister, zuversichtlich sein. Er kann, er will und er wird uns retten. Ja, er wird uns im Glauben bewahren. So lasst uns diesen hohen Priester allezeit in Anspruch nehmen. Suchen wir ihn im Gebet. Sagen wir ihm allezeit unsere Not. Er wird uns gerne helfen. Ja, stützen wir uns mit unserem ganzen Leben auf Christus. Er wird uns niemals enttäuschen. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied, 223.